Vielen Dank, uns mit hineinzunehmen, Gott anzubeten, Gott zu bitten, dass er Erweckung schenkt und gleichzeitig wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen dürfen. So eine tolle Mischung, was es heißt, als Christ unterwegs zu sein. Auf der einen Seite so das Große zu suchen, das Reich Gottes und da Erweckung zu suchen für uns, für unsere Gemeinde, für unser Land. Und auf der gleichen Ebene dürfen wir heute Morgen unsere Sorgen unseres Alltags, unseres Lebens, unsere Kinder, unsere Finanzen, unsere Gesundheit auf ihn werfen. Das ist das Schöne, dass Gott das Große im Blick hat und gleichzeitig jeden Einzelnen von uns kennt. Wie schön, uns daran erinnern zu lassen, damit hineingenommen zu werden, als Gebetes zu formulieren, als Lieder und so vor Gott zu stehen heute Morgen. Ich freue mich, dass ich da sein kann heute Morgen. Muss ja erstmal jemand krank werden, dass ich hierher komme. Ist eigentlich schade. Habe ich gedacht, also toll, dass die Judith krank geworden ist, dass ich mal wieder in Schöneich sein kann. Ich habe mir wirklich überlegt, so nach Weihnachten, wie schaffe ich das, den Schöneichern Danke zu sagen für ihren absolut genialen, großartigen Einsatz. Weihnachtsmarkt Schöneich. Ich habe mir gestern nochmal den Zusammenfassungsvideo angeschaut von eurem Weihnachtsmarkt. Nennt ihr das so? Bitte? Bazar. Gibt es sowas noch? Sorry. Weihnachtsbazar. Okay, das, Entschuldigung. Ich wollte keine Gefühle hier in irgendeiner Weise verletzen. Ich habe mir den Video angeschaut und gleichzeitig gesehen, hey, vielen Dank für euren tollen Einsatz, auch für das, was es bedeutet, damit Weltmissionen zu unterstützen, Liebenzeller Missionen zu unterstützen, ITA mit zu unterstützen, damit wir junge Menschen ausbilden können für diesen hauptamtlichen Dienst als Jugendreferenten und Missionare und andere Dinge. Vielen herzlichen Dank für all das. Und ich habe gesehen, ihr hattet auch richtig viel Spaß. Von daher ist es so eine Win-Win-Situation wahrscheinlich. Also hoffe ich zumindest. Und um diese Win-Win-Situation soll es heute Morgen auch gehen. Ein Leben gegeben, Abenteuer Christ sein. Ich sehe die ganze Folie, aber hier kommt es nacheinander. Okay, sorry, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich gucke ab und zu mal noch hier nach vorne, damit ich sehe. Ein Leben gegeben, Abenteuer Christ sein. Ihr kennt vielleicht dieses alte Gedicht noch von früher. Die Älteren, die kennen das noch. Dunkel war es, der Mond schien helle. Schnee lag auf der grünen Flur. Also wir haben im Schwarzwald haben wir Schnee. Habe ein bisschen mitgebracht auf meinem Auto. Schnee lag auf der grünen Flur, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft. Kennt es noch jemand? Ein paar kennen das noch. Also man nennt diese grammatikalische Form Oxymoron. Oxymoron bedeutet eine Aussage mit einem Widerspruch in sich. Eine Aussage mit einem Widerspruch in sich. Also zum Beispiel heißes Skigebiet oder stummer Schrei oder ehemalige Zukunft oder ein offenes Geheimnis oder ein Muss ihrer Wahl oder ganz schön hässlich. Oder Gefrierbrand oder alter Knabe oder kinderleichter Marathon oder trockener Wein oder mein Lieblingsoxymoron vegetarische Wurst. Also eine Aussage mit einem Widerspruch in sich. So, und für viele ist so ein Oxymoron auch das Abenteuer Christsein. Das können sich viele Menschen nicht vorstellen, dass Christsein und Abenteuer in einer Aussage drin ist. Für viele ist es ein Gegensatz. Die stellen sich Christsein oft so vor und nicht nur Menschen, die das gar nicht kennen, sondern auch Menschen, die da dabei sind irgendwie, die stellen sich so vor, dieses Leben als Christen irgendwie als langweilig. Und abgestanden, altmodisch, abgetragen, vor der Zeit irgendwie ausgelaufen, langweilig, ohne Aktion, ohne Action, ohne Spannung, ohne Kreativität, ohne da hineinzurück, ohne große Auswirkung oder Relevanz, wie man heute sagt. Das ist kein Abenteuer, sondern das ist so, ja, okay, was auch immer. Ich denke, das ist einer der größten Tragödien unserer Zeit. Einer der größten Tragödien unserer heutigen Christenheit ist es, dass man ein banales, langweiliges und egoistisches Leben führen kann und auch noch ungestraft davonkommt. Also ungestraft ist ein bisschen krass, aber ungechallenged, ohne herausgefordert zu sein da drin. Man kann ein banales, langweiliges und egoistisches Leben führen und nicht gechallenged werden. So dieses Abenteuer-Christsein, weder denken noch erleben. Ich bin ganz froh, persönlich, dass Paulus, Jesus wahrscheinlich auch, aber Paulus zumindest in dem Text, den wir uns heute Morgen anschauen, ganz anderer Meinung war. Für Paulus, für den war Christsein ein Abenteuer. Und er beschreibt es immer wieder in seinen Briefen. Und ein Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen, den finden wir in 1. Korinther Kapitel 3. 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 9 bis 15. 1. Korinther 3, 9 bis 15. Wenn du eine Bibel hast, dann darfst du die gerne aufschlagen. Ansonsten habe ich den Text vorne mitgebracht. Ich lese 1. Korinther 3, 9 bis 15 und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Da sagt Paulus, denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand ins Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selber aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Für Paulus ist klar, Christsein ist ein Abenteuer. Und dieses Abenteuer, das benennt er hier. Das benennt er hier nämlich dabei sein, wo Gott am Wirken ist. Oder mit dem Wort, das er hier gebraucht im Text, Mitarbeiter Gottes zu sein. Also da dabei zu sein, wo Gott am Werken ist, am Wirken ist, am Arbeiten ist, Mitarbeiter Gottes zu sein. Und Paulus sagt, wenn du Teilhaber wirst dieser Mitarbeit, Teilhaber dieser Reich Gottes Arbeit, dann wirst du erleben, dass Christsein nicht etwas langweilig, Banales, Egoistisches ist, sondern etwas Erfüllendes, Großartiges, etwas Spannendes, Kreatives, Abenteuerliches. Dabei zu sein, wo Gott am Wirken ist. Mitarbeit nennt es Paulus hier. Und für Paulus ist diese Mitarbeit drei Sachen. Mitarbeit bedeutet für Paulus erstmal ein Vorrecht. Er sagt, es ist ein Vorrecht. Wer den 1. Korintherbrief so ein bisschen kennt, der weiß, Paulus, der redet da zu den Korinthern und die Korinther sind so ein bisschen am Streiten. Wer ist denn so der bessere Leiter? Wer ist denn so der coolste, der begnadetste, der genialste, der powerfulste Leiter? Ist es Apollos, ist es Paulus, ist es Petrus? Wer ist es denn? Und Paulus, der sagt, hey Freunde, jeder von uns, Paulus und Petrus und Apollos, wir haben alle so unsere Steckenpferde, unsere Begabungen, unsere Verschiedenheiten, aber eigentlich ziehen wir am gleichen Strang. So, wir haben alle das gleiche Ziel. So, das bringt gar nichts, den einen oder den anderen irgendwie höher zu halten, sondern wir ziehen alle am gleichen Strang. Und wir, Paulus und Petrus und Apollos, wir sind erstmal nicht so wichtig. So, er sagt, wir sind eigentlich nichts. Wer etwas ist, und das ist das eigentlich Wichtige, das ist Gott. So, dann klärt Paulus erstmal, eigentlich sind wir nicht ganz so wichtig, sondern Gott ist der eigentlich Wichtige. Und dann sagt er, aber in dem Ganzen, wo wir nicht so wichtig sind, sind wir trotzdem eingeladen worden von Gott, seine Mitarbeiter zu sein. Und dass wir jetzt Mitarbeiter sein dürfen, das ist ein Vorrecht. Paulus sagt hier in Vers 10, es ist die Gnade Gottes, die mir gegeben worden ist. Das ist ein Gnadengeschenk, ein Vorrecht. Mitarbeiter zu sein im Reich Gottes ist ein Geschenk. Das ist das Geschenk der Gnade. Und wenn man daran denkt, ist es ja klar, wer war denn Paulus vorher? Paulus, der war vorher ein Verfolger. Er war ein Gegner der Gemeinde, er war ein religiöser Fanatiker, er war Feind Gottes. Und Gott ist ihm begegnet und Gott schenkt ihm diese Möglichkeit zur Umkehr. Er schenkt ihm diese Möglichkeit zur Versöhnung mit ihm. Vorher war er nicht Teilhaber seines Reiches, jetzt wird er Teilhaber seines Reiches. Er schenkt ihm die Möglichkeit zur Erneuerung seines Lebens, zur Heilung seiner Vergangenheit, zur Eingliederung in die Familie Gottes, zur Ausrüstung mit Kraft und mit Gaben für die Aufgabe, die vor ihm liegt. Oder wie würde Steven Bühner sagen, da liegt jetzt der Handschuh. Und dieser Handschuh, der wurde gefüllt von Gott und Gott kommt da rein in sein Leben und richtet dieses Leben nochmal neu aus. Paulus wird etwas vor Gott, nicht weil er Gott dient, sondern Gott macht ihn zu etwas, damit er ihm dienen kann. Und dieser Dienst ist das Vorrecht, dass Gott in mir und dann durch mich am Wirken ist und ich Mitarbeiter bin. Mitarbeiter bin. Jesus sagt es mal schön, er sagt in Markus 10, Vers 45, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Das ist diese Gnade, die jeden Tag neu ist. Ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen. Gott, Jesus, er dient immer zuerst uns. Und macht uns bereit zum Dienen, nicht zu unserer Ehre, sondern Gott, Reich, Dienst im Reich Gottes ist nie ein Ehrenamt, sondern immer ein Dankesamt, weil Gott zuerst gekommen ist, uns zu dienen, um uns bereit zu machen, ihm zu dienen. Paulus sagt, selbst die guten Werke, die wir tun, die sind von ihm vorbereitet worden, damit sich am Ende niemand rühme und sage, oh, der Dienst, das mache ich zu meiner Ehre, als ein Ehrenamt. Nein, es ist immer ein Dankesamt, das wir tun. Ich denke, Gott bräuchte uns nicht. Gott bräuchte uns nicht. Lies mal den Psalm 50 zu Hause durch, dann merkst du, da sagt Gott, hey, wenn ich Hunger hätte, dann würde ich dich nicht um einen Schnitzel bitten. Mir gehören alle Rinder der ganzen Welt, selbst die besten argentinischen, die gehören alle mir. So kannst nachlesen, steht da, also mit dem argentinischen vielleicht nicht, aber der Rest schon irgendwie so. Ich brauche euch doch gar nicht. Wenn ich Hunger hätte, ich brauche das nicht. Ich bin nicht so einer wie dieser Götzen, der da irgendwie mit Essen versorgt werden muss von seinen Nachfolgern. Ich brauche euch nicht. Es ist doch umgekehrt. Ruf doch du mich an in deiner Not. Das ist Psalm 50. Dann will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und dein Preisen ist der größte Dienst, den du tun kannst, weil du darin anerkennst, dass ich das für dich getan habe. Ich brauche das nicht. Du brauchst das. Wir brauchen Gottes Nähe, damit unser Leben aufblüht. Damit unser Leben erfüllt ist und wir brauchen Gottes Nähe und Gott, der ist am Wirken, Gott, der ist unterwegs, Gott, der ist dynamisch. Und wo ist er am Wirken? Er ist am Wirken in dieser Welt, er ist im Wirken in Menschen, in Familien, in Dörfern, in Städten, in Schöneich und drumherum. Ja, wahrscheinlich auch in Neuweiler. Also der wirkt überall, der wirkt überall und da will ich dabei sein, wo Gott am Wirken ist, weil da erlebe ich Gott am meisten. Die Nähe des Vaters brauchen wir und er ist am Arbeiten. Deshalb erlebe ich die Nähe des Vaters dort am meisten, wo ich mit einklinke in diese Reich-Gottes-Bewegung, in diese Reich-Gottes-Arbeit. Und es fängt nicht an, dass ich irgendwie großartig vielleicht in die Mission muss, obwohl das ja nicht ausgeschlossen sein soll, aber das fängt an, sagt Jesus, da wo zwei oder drei zusammenkommen und beten, da bin ich. mitten unter ihnen. In einer ganz speziellen Art und Weise, da wo ich mich einklinke und mitstreite im Gebet für den Bau des Reiches Gottes, da erlebe ich Gott nochmal auf eine andere Art und Weise, da bin ich mitten unter ihnen. Ob ich Spiele vorbereite, singe, biblische Geschichte erzähle, bis hin zum Küchendienst, abspülen, ein Glas kaltes Wasser, das ich einem der Geringsten gegeben habe, das habe ich ihm gegeben. Da, wo ich mich einbringe, Mitarbeit ist ein Vorrecht, sagt Paulus. Und dann geht Paulus weiter und sagt, Mitarbeit ist nicht nur ein Vorrecht, nein, Mitarbeit ist auch Verantwortung. Paulus sagt hier in unserem Text, ein jeder aber sieh, wie er darauf baut. Jedes Vorrecht bringt auch eine Verantwortung. Oder, wie haben es die Theologen bei Hollywood gesagt, der Onkel von Spider-Man, große Macht bringt große Verantwortung. Große Macht bringt große Verantwortung. Eine große Gabe bringt auch eine große Aufgabe. Ein großes Vorrecht bringt auch eine Verantwortung mit sich. Und Paulus sagt, diese Verantwortung, die hat jeder von uns. Wenn du in den Text reinschaust, kannst du dieses Wort jeder finden 4 oder 5 Mal. Jeder, jeder, jeder. Jeder ist verantwortlich für dieses Vorrecht. Und diese Verantwortung, die wir haben, die ist auf der einen Seite persönlich. Er sagt, jeder ist persönlich von uns verantwortlich. Jeder. Jeder Einzelne ist verantwortlich, persönlich. Jeder wird gebraucht. Jeder soll sich einbringen. Jeder ist aufgerufen, sich einzubringen im Dienst des Aufbaus der Gemeinde Gottes. Hier spricht er davon, der Tempel Gottes. Jeder, ganz persönlich. Das meint mich, das meint dich, jeder. Kann man jeder die Hand strecken? Ihr habt es geblickt. So, versteht ihr? Es gibt diese alte Geschichte, die kennt ihr wahrscheinlich, von 4 Hauptpersonen. Die 4 Hauptpersonen heißen jeder, jemand, alle und niemand. Okay? Und diese 4 haben eine lebenswichtige Aufgabe zu erfüllen und jeder von ihnen kann sie umsetzen. Aber jeder war sich sicher, dass jemand es machen würde. Alle hätten es hinbringen können, aber was war das Ende vom Lied? Wie schon so oft, niemand machte die lebenswichtige Aufgabe. Und das ist genau der Punkt. Paulus sagt, hey, jeder von uns hat diese Gnade bekommen und diese Gnade, das Vorrecht wird zu einer Verantwortung, sodass jeder sich mit einbringen soll. Und Petrus, der war der gleichen Meinung. Petrus, 1. Petrus 4, Vers 10, und dient einander. 1. Petrus 4, Vers 10, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ein jeder. Jeder soll sich einbringen. Wenn du fehlst, dann fehlt ein wichtiges Teil des Ganzen, sagt Paulus. Wenn du dich rausziehst, Wenn du nicht mehr läufst, wenn du dich rausziehst, dann zieht das Ganze nicht mehr so, wie es soll. Dann läuft es auf einem Zylinder weniger. Wenn du dich rausziehst, dann zieht das Ganze nicht mehr. Wenn du dich nicht mehr einbringst als Teil des Leibes, dann bleibt die Gemeinde ein Stück zurück hinter dem Potenzial, das sie haben sollte. Oder, so wie es Paulus sagen würde, dann bleibt die Gemeinde ein Stück behindert. Wenn ein Teil des Leibes, du, ich, nicht funktioniert, wie es funktionieren soll, dann wird die Gemeinde behindert. Behindert bedeutet, okay, meine Frau ist Sonderpädagogin und hat sich spezialisiert auf Blinde und geistig Behinderte. Und Blinde sind deshalb behindert, warum? Weil das Auge nicht so funktioniert, wie es soll. Taube sind deshalb behindert, weil die Ohren nicht so funktionieren, wie sie sollen. Lahme sind deshalb behindert, weil die Beine irgendwie nicht so funktionieren, wie sie sollen. Wenn jemand sich rauszieht aus der Mitarbeiterschaft, dann bleibt die Gemeinde hinter dem Potenzial zurück und ist ein Stück behindert in dem, was sie eigentlich tun soll. Deshalb soll jeder ganz persönlich sich einbringen mit dem, was er kann und hat. Und Paulus sagt, diese Verantwortung ist nicht nur persönlich, nein, sie ist auch penibel. Penibel. Wer mag das Wort penibel nicht? Wer hat eine penible Mama zu Hause? Vorsicht, Vorsicht. Ich hoffe, die ist in der Kinderbetreuung. So penibel. Penibel ist ein blödes Wort, aber das steht da. Paulus benutzt es, er sagt, ein jeder, wie soll er mitarbeiten? Ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Und Paulus benutzt dieses Wort, ein jeder sehe zu. Und dieses Wort heißt, er schaue genau hin. Er fixiere seinen Blick darauf, wie er darauf baut. Wir sollen penibelst darauf achten, wie wir das Ding bauen. Wir sollen nichts, ich sag's mal auf gut Schwäbisch, nichts vermurksen. Vermurksen? Jawohl. Murkser hier im Raum? Vermurksen heißt ja, dir wird was anvertraut, was vielleicht schon kaputt ist, um es zu reparieren. Und dann probierst du dich da dran und du vermurkst es. Es heißt, es ist nachher schlimmer wie vorher. Okay? Und Paulus sagt, wenn wir mitarbeiten im Reich Gottes, du ganz persönlich, dann achte genau darauf, penibelst, wie du darauf baust. Nicht, weil Gott kleinkariert penibel wäre, sondern weil das, an was wir bauen, so wertvoll ist. Versteht ihr? Nicht Gott, weil Gott kleinkariert ist oder irgendwas, aber das, an was wir bauen, ist so wertvoll. Wir bauen ja nicht irgendwas, sondern in was wir investieren, sind Menschen. Und das Wertvollste, was es gibt im Bau des Reiches Gottes, sind Menschen. Da wollen wir nichts vermurksen. Ich hab einen Bruder und der hat Straßenbauer gelernt. Und als ich unser Haus umgebaut habe und im Garten was gerichtet habe, dann musste man den Hof pflastern oder einen Teil davon. Und ich habe mal Elektroniker gelernt und dann Theologe, da kann man sowas nicht. Auf jeden Fall habe ich meinen Bruder dazu geholt, der hat es gelernt, wie man so einen Hof pflastert. Und weil ich so Elektroniker und Theologe bin, bin ich so ein bisschen filigraner in manchen Dingen. Und ich habe es gern genau, so einigermaßen. Und dann kam mein Bruder und da hat er so den Hof und dann muss man da was abstützen und dann muss man was sägen und eine Mauer machen und da hat er da irgendwelche Latten gehabt und da irgendwie Pflöcke eingeschlagen und ich war so ein bisschen der Handlanger und habe halt so angegeben. Aber ich stand öfters mal daneben, da hat mein Bruder so den Meterstab ausgeklappt, mal kurz abgemessen, so grob, zack, und ich dachte, oh, das könnte man jetzt aber ein bisschen genauer abmessen. Und das habe ich versucht ihm zu sagen. Aber das ist jetzt so ganz auf Anklang. Ach, war, das ist nicht so wild, das ist kein Problem. Ach, ein bisschen da. Aber ich durfte auch nicht zu Hartes sagen, weil sonst wäre er von der Baustelle gelaufen. Also ich musste schon aufpassen. So, aber er hat schon gemerkt und hat mich immer wieder ausgelacht. Sagt, Ede, du bist zu genau, das nimmst du zu genau. Was er eigentlich sagt, du bist zu penibel. Jetzt hör mal auf zu nerven. So, okay. Ein paar Wochen später hat mein Bruder einen Bandscheibenvorfall. Dann bin ich zu ihm ins Krankenhaus gegangen und es war ein sehr harter Bandscheiben oder sehr starker Bandscheiben, musste man operieren. Und als ich da hinkam, da war in seinem Zimmer an der Wand mit diesen Lampen, da hingen seine Röntgenbilder. Also was auch immer das für Bilder waren, auf jeden Fall war seine Wirbelsäule. Dann bin ich da hingegangen und dann hat er mir das erzählt, wie der Arzt das gemacht hat, wo dieses Zeug da reingelaufen ist mit den Nervenbahnen und wie klein das ist, wie der Mikromillimeter genau, der da dazwischen gegangen ist. Dann musste ich nur lachen, habe ich meinem Bruder gesagt, das ist aber geschickt, dass der Arzt ein bisschen penibler ist wie du. Na, der Hof war gepflastert, von daher war es egal und Weihnachtsgeschenk kriege ich eh keins von ihm. Also, die ist klar, je wertvoller etwas ist, desto genauer sollte man darauf achten. Es ist egal, wenn deine Latte 3 Zentimeter mehr hat oder weniger, wahrscheinlich wird es egal sein. Aber wenn du dann am Rückenmark rumwurstelst, da ist nicht egal, ob 3 Zentimeter mehr oder weniger. Wir wollen bei so wertvollen Dingen nichts vermurksen. Und Paulus sagt hier, hey, Wir arbeiten mit Menschen. Reich Gottes Arbeit ist, mit Menschen zu arbeiten. Später im Text sagt er, wir sind Gottes Bau. Kaputt macht, boah, der legt sich mit Gott an. Also pass auf, wie du darauf baust, Gemeinde zu bauen. Ob das jetzt Jungschararbeit ist, Kinderstunde, Erwachsenenarbeit, Gottesdienst, Gemeindebau, ist nicht unserer Lust und Laune überlassen. Nicht unseren Vorlieben oder unseren Vorstellungen unterworfen, sondern Paulus sagt, es soll aus der Motivation, aus der richtigen Motivation, in der richtigen Methode, mit den richtigen Materialien betrieben werden. Gott will, dass nichts vermurkst wird. Die Motivation, sagt Paulus hier, das ist Jesus Christus. Der muss im Zentrum stehen. Jesus ist das Fundament, auf dem alles gebaut werden soll. Und diese Liebe Gottes in Jesus Christus, die drängt uns, anderen Menschen ins Zentrum zu stellen, diesen Jesus als die Möglichkeit zur Rückkehr, zur Versöhnung mit Gott. Die Methode, sagt Paulus, das ist Bauen. Wir müssen arbeiten, wir müssen uns bemühen, wir müssen Zeit und Energie reinstecken, um das zu tun. Und das Material, das wir gebrauchen, das ist nicht belanglos, sondern bedeutungsvoll. Ob wir Gold, Silber, Heu, Stroh oder andere Dinge benutzen. Nicht wertlos, sondern wertvoll. Nicht nachgebende Dinge, sondern am Ende nachhaltige Dinge sollen wir einbauen. Gottes Wort ist ewig. Das Nachhaltigste, was es gibt. Gottes Wahrheit macht frei. Das Erfüllendste, was es gibt. Und Gottes Weg macht weise. Das Genialste, was es gibt. Wir wollen doch in unserer Gemeinde, jetzt nehme ich mal SOS, wir wollen doch nicht einfach nur eine coole Zeit haben mit den Kids, sondern wir wollen doch am Ende bedeutungsvolle Dinge in ihr Leben hineinbringen, damit Kinder Gott näher kommen, seine Liebe erfahren, seinen Plan erfahren, seine Freude erfahren, seine Kraft erfahren, seinen Rückhalt erfahren, um dann in die Gemeinde hineinzuwachsen. Wenn wir biblischen Unterricht machen, in der Jugendarbeit, wir wollen doch, dass junge Menschen klare Entscheidungen für Jesus treffen. Und deshalb setzen wir uns ein, unsere Kraft, unsere Kreativität, um etwas Konstruktives zu bewirken in dieser Welt. Dass da Persönlichkeiten heranreifen für stabile Ehen, für sichere Familien, die innovative und rechtschaffende Arbeiter werden in ihren Betrieben, unserem Industriestandort Deutschland und gleichzeitig diesen Gemeindestandort Deutschland stützen mit wertvollen und hingegebenen Mitarbeitern im Reich Gottes. Darum geht es uns, eine größere Vision zu haben. Wir investieren in Menschen. Deshalb sollen wir Persönliches tun und sehr Penibles tun, weil Menschen das Wertvollste sind, was es gibt. In Menschen zu investieren ist das Wertvollste und gleichzeitig aber auch das Anstrengendste. Menschen dienen ist das Anstrengendste und das Erfüllendste. Als ich zum Glauben gekommen bin, ich bin mit 20 zum Glauben gekommen in so einem EC und da wollte ich gleich Mitarbeiter werden, weil ich gecheckt habe, hey, das ist irgendwie, ich will da dabei sein. Und dann bin ich Mitarbeiter geworden und im Teenie-Kreis, so 13- bis 17-Jährige und ich durfte am Anfang nur Spiele machen, weil ich gerade zum Glauben gekommen bin und so und ich durfte nur Spiele machen, aber es hat mir unheimlich Spaß gemacht und dann haben wir für die Teenager gebetet mit den Mitarbeitern zusammen und dann da war ein Teenager, ich kann mich noch gut an den erinnern und der hat unheimlich genervt. Der hat immer wieder, der war rebellisch, wir haben ein super Programm vorbereitet, hat er keinen Bock gehabt, kam zu spät, musste man ihn immer wieder suchen, ihn nach Hause fahren, ihn wieder einladen, ihn zur Ruhe bringen. Das war nicht einfach mit dem, über anderthalb Jahre lang. Und Gott hat aber mir damals so ins Herz gelegt, hey Ede, kümmere dich um den, bleib an dem dran, auch wenn er dich immer mal wieder nervt. Ja? Und ich habe versucht, an dem dran zu bleiben, so gut ich konnte. Und das war nicht immer einfach, ich bin mal dran verzweifelt, aber irgendwann mal, okay, war das wieder so ein bisschen normaler, war einigermaßen da drin und dann bin ich aber weggegangen, ich bin dann nach Bad Liebenzell gegangen, habe dann dort studiert und habe den so ein bisschen aus dem Auge verloren und wusste nicht so richtig, was ist mit dem eigentlich passiert. Und dann kamen wir nach 13 Jahren Südamerika wieder zurück nach Deutschland und unsere Töchter, die ist in eine evangelische, freie evangelische Schule gegangen nach Calw. Und Dann mussten wir sie da anmelden und dazu hat es ein Vorstellungsgespräch gebraucht mit dem Rektor. Haben uns da angemeldet, sind da hingekommen, haben mit der Sekretärin geredet. Die Sekretärin hat gesagt, ja, der Rektor hat gleich Zeit für Sie, wir sollen schon mal reingehen. Dann laufen meine Frau und ich da rein und der Rektor, der sitzt auf seinem hohen Schreibtischstuhl und der Schreibtisch ist dazwischen und dann guckt er zum Fenster raus und telefoniert noch gerade. Und dann laufen wir da rein und als wir da reinlaufen, dann legt er das Telefon auf und dreht sich so in seinem Stuhl. Und dann sitzt vor mir der Teenager, nur ein paar Jahre älter. Und mein Herz ist richtig gesprungen. Ich dachte, ja, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. So, zu investieren in Menschen, der damals vielleicht rebellisch war, gegen vieles war, dran zu bleiben, zu investieren, darauf zu achten, ihn einzuladen, dran zu bleiben an einem, der dann später Rektor von der Freien Evangelischen Schule ist und sein Leben geordnet hat und diese Dinge mit Gott in Ordnung sind. Hat sich gelohnt. So, versteht ihr, das ist das Tolle. Am Mitarbeiten. Ich komme zum Letzten. Mitarbeit ist ein Vorrecht, es ist Verantwortung und es ist Vorbereitung. Mitarbeit ist Vorbereitung. Der Text hier endet eher ein bisschen ernst. Also so ein ernster Hinweis. Er sagt, die Verantwortung des Lebens mit und für Jesus unterwegs zu sein, wird hier nochmal in ein anderes Licht gestellt. Er sagt, dieses ganze Werk, das wir tun, wo wir uns einbringen, das wird am Ende nochmal getestet. Und da wird es offenbar werden, wie persönlich und wie penibel wir darauf gebaut haben. Da wird es einen Tag geben, da kommt es nochmal raus. Das ist ein recht komplexes Thema, aber dafür habe ich heute Morgen nicht die Zeit. Aber es ist deutlich bei Jesus in seinen Gleichnissen und auch bei Paulus, dass unser Leben, dein und mein Leben, das ist eine temporäre Leihgabe von Gott. Der hat uns das alles geschenkt und anvertraut, was wir sind und was wir haben. Und irgendwann mal müssen wir das zurückgeben an ihn. Und dieses Leben, das wir hier leben, ist so eine Art Test, so eine Art Vorbereitung. Wir haben das vorher gesungen. Zwar auf Englisch, da ging es leichter, aber wir haben es trotzdem gesungen, dass wir unser Leben nicht vergeuden wollen, sondern einsetzen wollen, so diese Sachen. Und am Ende wird es nochmal getestet. Das heißt, unser Leben ist so eine Art Vorbereitung auf die Ewigkeit. So eine Art Vorbereitung auf die Ewigkeit. Und am Ende müssen wir Rechenschaft geben vor Gott, was wir mit dem getan haben, das er uns anvertraut hat. Nicht mit dem, was wir nicht haben, sondern mit dem, was wir von ihm bekommen haben. Und ich stelle mir das so vor, dass Gott am Ende, wenn dieses Feuer da sein wird, das getestet wird, ist ja nur ein Bild, dann wird da was getestet und da werden zwei Testfragen gestellt. Die erste Testfrage ist, was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Hast du den als Herrn und Heiland angenommen? Ist es dein bester Freund geworden? Ist es der, mit dem du unterwegs warst, der, zu dem du dich ausgerichtet hast, als deinen der dir vergibt, als deinen Retter, als deinen Herrn, den du zu deinem Messias gemacht hast. Was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Und die zweite Frage, die wir gestellt werden, was hast du mit deiner Zeit, mit deiner Energie, mit deinen Ressourcen getan, die ich dir anvertraut habe? Die Antwort auf die erste Frage bestimmt, wo du die Ewigkeit verbringst. Und die Antwort auf die zweite Frage bestimmt, wie du die Ewigkeit verbringst. Wie du die Ewigkeit verbringst. Also das Anvertraute richtig einzusetzen, das ist der Punkt. Deshalb habe ich dieses Fußballstadion mitgebracht. Also stell dir vor, du gehst mit deinen zwei Söhnen ins Fußballstadion, VfB, und dann so kurz vor der Pause denkst du, oh, ich habe Hunger, habt ihr auch Hunger? Jawohl, hab auch Hunger. Dann gibst du deinem Sohnemann, dem Großen, dem gibst du 20 Euro, damit er jedem eine Wurst kauft. Reicht das? Stadionwurst, ich habe keine Ahnung, ich war schon so lange im Stadion. Also 30 Euro, okay. Gibst ihm 30 Euro und dann soll der mit seinem kleinen Bruder Stadionwurst kaufen und dafür hat er das Geld. Dann läuft er hin zu dem Wurststand und dann kauft er für sich eine Wurst und für dich als Vater auch eine Wurst, aber für den kleinen Bruder kauft er nichts. Und das Rausgeld nimmt er und steckt es in seine Tasche. Guckt zum kleinen Bruder runter und grinst. Okay? Und dann kommt er zurück und gibt mir, dem Papa, die Wurst und isst seine Wurst gemütlich und der kleine Bruder, der steht daneben und guckt blöd aus der Wäsche. Wie nennt man das? Bitte? Wie nennt man das? Bitte? Egoismus. Aber das ist ja schlimmer wie Egoismus. Wie nennt man das? Schadenfreude? Veruntreuung. Wer hat es gesagt? Nimmst du einen Kaffee nachher draußen? Genau das ist das Wort. Man veruntreut etwas. Das heißt, mir ist etwas anvertraut worden für einen speziellen Zweck, aber ich benutze es für etwas anderes. Und genau das, was Paulus hier sagt, hey, am Ende wird offenbar werden, für was wir die Dinge gebraucht haben, die Gott uns anvertraut hat. Und wer sich hier nicht für Gott verantwortet, der muss sich einmal vor Gott dafür verantworten, wie er sein Leben gebraucht hat. Und deshalb, Martin Luther war ganz bewusst, er hat gesagt, hey, als Christen wollen wir mitarbeiten im Reich Gottes, ganz persönlich, ganz penibel, uns einbringen. Und die beste Vorbereitung auf das, dass Jesus wiederkommt in der Verantwortung vor ihm, ist, dass ich heute mein Leben für ihn lebe. Ich lebe heute ganz aus Jesus und ganz für Jesus. Meinen ganzen Alltag, alles, was ich bin und habe, will ich ihm zur Ehre leben. Deshalb hat Martin Luther gesagt, die beste Vorbereitung für dieses Gericht am Ende ist, 2 Tage sich in den Kalender einzutragen. Diesen und jenen. Also diesen jenen Tag, wenn Jesus wiederkommt, und diesen Tag heute, den ich zur Verfügung habe, mit dem, was ich gerade bin, um ihm zu dienen. Heute ist der beste Tag, um meine Zukunft zu gestalten. Meine bei Gott und die der Menschen um uns herum mit Gott. Mich einzubringen. Das einzusetzen, was ich bin und habe. In der Exzellenz meines Herzens. Vielleicht nicht in der Exzellenz der Performance, aber in der Exzellenz meines Herzens. Gott erwartet nicht von dir, dass du was bringst, was du nicht von ihm anvertraut bekommen hast. Aber das, was du von ihm anvertraut bekommen hast, das sollst du einbringen. Und da erwartet er von jedem von uns am Ende etwas anderes. Wenn du eine Mama bist mit 3 kleinen Kindern gerade, dann erwartet Gott nicht so viel in Bezug auf den Einsatz und andere Dinge neben deinen Kindern, wo du dich eh schon dafür einsetzt, dass die Jesus Christus kennenlernen und in ihrem Leben groß gemacht wird, dass du doch daneben her noch was anderes tust, wie von dem, der vielleicht Single ist, 27, Jungingenieur bei irgendeiner großen Industriefirma haben mit 4.500 € im Monat, der alle Zeit der Welt hat und alle Energie der Welt hat. Aber jeder von den beiden, ob die Mama oder der Ingenieur, die sind aufgerufen, in der Exzellenz ihres Herzens, das, was sie sind und haben, von Gott anvertraut, einzubringen in dem Maß, was gerade in ihrem Leben möglich ist. Verstehen wir das? Und das ist, was Gott am Ende sieht und auf was es ihnen ankommt. Nicht auf die Exzellenz der Performance, sondern die deines Herzens. Und das kannst nur du selber vor Gott verantworten. Immer wieder vor Gott stehen und sagen, hey, was ist dran in meinem Leben? Und da geht es nicht darum, dass alles super ist, alles super aussieht, sondern dass dein Herz super ausgerichtet ist, aus und mit und für ihn zu leben. Dein Leben einzusetzen als Abenteuer, dort mit dabei zu sein, wo Gott am Wirken ist. Ich schließe. Ich bin zum Glauben gekommen und dann habe ich mitgearbeitet, Spiele gemacht. Und ich war aber heiß da drauf, gleich von Anfang an, ich will aber auch Andachten halten. Und dann haben die gesagt, nee Ede, wir sind EC, beim EC muss erstmal Knotenpunkt, Juleika und dann irgendwann mal kannst du das machen. Okay, sage ich, ist in Ordnung, mache ich, habe da Schulung mitgemacht und so. Nach einem halben Jahr durfte ich meine erste Andacht halten. Und ich wollte unbedingt, dass diese Teenager alles von Jesus hören, dass die genauso wie ich checken, wie krass Jesus ist und dass sie ihr Leben Jesus geben. Und so habe ich mich super auf diese erste Andacht vorbereitet. Ich habe von meinem Prediger Kommentare ausgeliehen, Bibellexikon, habe alles da rein und gelesen und gearbeitet und erste Andacht gehalten, überhaupt in meinem ganzen Leben. Und dann habe ich sie gehalten an dem Abend, Dienstagabend, weiß ich noch, und dann war die nach 15 Minuten aus. Und ich habe schon gemerkt beim Halten, das war jetzt nicht so der Burner da im Kreis. Und ich habe die noch, die Andacht. Wenn ich manchmal nichts zu lachen habe, dann hole ich die raus aus meiner Schublade und lese die nochmal durch. Und denke, oh, Das war netter Burner. Und theologisch, also wenn ich so weiter gepredigt hätte, hätte ich wahrscheinlich bis heute 5 Sekten gegründet. Das war auch so jetzt nicht unbedingt hammermäßig. Aber ich habe damals mein ganzes Herz da reingelegt. Und wisst ihr, am Ende dieses Abends, da war der Teenie-Kreis vorbei, dann kommen 2 Teenager auf mich zu und sagen, hey Ede, wenn es so ist, mit Jesus zu leben, wie du es gesagt hast, dann wollen wir auch mit Jesus leben. Sorry, ich hab an dem Abend mit diesen beiden gebetet. Die haben Jesus gefunden an diesem Abend. Ich bin nach Hause, ich war so high. Und dann setze ich mich auf mein Bett und dann habe ich ein Gebet gesprochen. Das bete ich bis heute immer wieder. Ich habe gesagt, Gott, ich will da dabei sein, wo du am Wirken bist. Lass mich da dabei sein. Ich will mein Christsein nicht leben, langweilig, egoistisch oder sonst irgendwas, banal. Ich will da dabei sein, wo du am Wirken bist. Und das ist, was Paulus sagt. Dort wird Christsein zum Abenteuer. Und dazu lädt uns Gott ein, seine Mitarbeiter zu sein. Das als ein Vorrecht zu sehen, das als eine Verantwortung zu haben und eine Vorbereitung, dieses ewige Leben jetzt schon in unser Leben hineinzubringen und durch uns hindurch zu Menschen, die Gott wichtig sind. Das ist Abenteuer Christsein, ich bete. Vater im Himmel, und dafür danke ich dir, dass du am Wirken bist in dieser Welt und dass dein Reich kommt und dass wir da Teilhaber sein dürfen, dass du am Wirken, am Bauen bist, dass du am Arbeiten bist, dass du am Lieben bist, dass du am Gerechtigkeit hineinbringen bist in diese Welt hinein, dass deine Gnade wirkt, dass Menschen erreicht und geheilt werden, versorgt werden, und du lädst uns ein, teilzuhaben an dieser großen Bewegung deines Reiches. Dafür danke ich dir. Lass uns damit hineingenommen sein, auch heute, jeder Einzelne. Ich weiß nicht, wo du gerade heute stehst. Und vielleicht ist heute eher dran, dass du sagst, ich will heute eher für meine Sorgen beten, weil die so viele sind, und du legst deine Sorgen auf Jesus, dass er für dich sorgt und er sich groß erweist in deinem Leben. Oder es kann sein, dass du heute wirklich gekommen bist und deine größte Sorge ist, dass Erweckung ausbricht und du das heute betest. Dann lade ich dir dazu ein, da wo du gerade stehst, lass dein Leben Teil werden von diesem großen Reich Gottes. Amen.